Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Lukas-Evangelium, und zwar aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 6, und zwar die Verse 6 bis 11. Lukas Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Ich beginne aber mit dem Lesen bei Vers 1, also bei Lukas Kapitel 6 ab Vers 1. Die Wortverkündigung konzentriert sich dann auf die Verse 6 bis 11. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Es geschah aber, dass er, also Jesus, am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging. Und seine Jünger streiften Ähren ab, und sie zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr das, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Und dann sprach Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, noch gestern Vormittag hatte ich es ins Auge gefasst, heute Morgen in der Predigtserie über den Jakobusbrief fortzufahren. Aber ich war mit der Auslegung des Abschnittes aus dem Jakobusbrief, der jetzt an der Reihe gewesen wäre, nicht wirklich zufrieden. Wenn man so will, kann man sagen, es war noch nicht rund. Und in der Wortverkündigung geht es ja nicht darum, irgendetwas zu sagen. Und schon gar nicht in meinem Namen. Ich predige hier als Diener am Wort Gottes und entsprechend habe ich dafür einmal Gott Rechenschaft abzulegen. Und so bitte ich darum, Bitte gedulden Sie sich noch eine Woche. Und dazu kam, dass ich gestern Vormittag auf einen Abschnitt aus dem Evangelium nach Lukas stieß. Er fiel mir in die Augen. Und daraufhin beschloss ich, Ihnen mit diesem Abschnitt heute aus der Heiligen Schrift zu dienen. Worum geht es hier in diesem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium? Es handelt sich um ein Ereignis, das sich vor rund 2000 Jahren abspielte, und zwar an einem Sabbat. Das hier Berichtete, es fand also an einem Ruhetag statt. Aber was uns hier berichtet wird, das war ein Ereignis, das ganz offenkundig viel Unruhe auslöste. Und die Auslöser für diese Unruhe, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ebenfalls damals in der Synagoge waren. Und diese Menschen, die waren mit der erklärten Absicht in die Synagoge gekommen, Jesus reinzulegen. Nicht einige Wochen vorher hatten sie beobachtet, wie Jesus und seine Jünger am Sabbat durch ein Kornfeld gingen. Und die Jünger Jesu, sie pflückten die Ähren ab und dann, so heißt es, sie zerrieben sie mit ihren Händen. Und in den Augen der Pharisäer war diese Tätigkeit bereits ein Kornmahlen, also eine Arbeit, und das war am Sabbat verboten. Darauf stellten sie dem Herrn folgende Frage: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen mit einem Ereignis aus dem Leben Davids. Er führte es ihnen vor Augen. Damals, also noch 1000 Jahre vorher, befand sich David auf der Flucht. Er war auf der Flucht vor Saul. David kam nach Nob. Dort war der Priester Ahimelech. Dort forderte er ihn auf und sagte: Hier, meine Männer, die brauchen was zu essen. Ich habe wirklich Not. Aber Ahimelech antwortete: Ich habe selbst nichts. Was soll ich machen? Ach ja, heute ist Sabbat. Da sind noch die Schaubrote. Und die wurden ja jeden Sabbat ausgetauscht. Aber das Problem war, diese Schaubrote, sie waren eigentlich für die Priester bestimmt. Ausschließlich für die Priester. Aber David nahm sie, die Brote, und aß sie. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten hörten dies an. Und sie schwiegen dazu. Sie hielten ihren Mund. Und zum Abschluss dieser Konfrontation sagte Jesus: Der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Dieser Ausspruch sagt natürlich nicht, dass Jesus damals den siebten Tag als Ruhetag abgeschafft hat. Er hat ihn nicht abgeschafft, sondern er hat ihn erfüllt. Aber als Herr hat er zu bestimmen, wo es lang geht. Der Sohn des Menschen, so nennt sich Jesus hier, der Sohn Adams, er hat die Vollmacht von Gott, dem Vater, empfangen. Und er hat sie empfangen, nicht die Pharisäer mit ihren selbstfabrizierten Regeln und Satzungen. Aber noch einmal, Jesus hat damit nicht den Sabbat abgeschafft. Er hat nicht erklärt, dass der siebte Tag in der Woche kein Ruhetag mehr sein soll, so wie Gott das mit und in der Schöpfung vorgesehen hat. Aber die anderen Regeln, die die Menschen dazu erfunden haben, über die setzt er sich hinweg. Und wenig später, es war wieder Sabbat. Jesus ging in eine Synagoge. An einem Sabbattag wird normalerweise aus der Heiligen Schrift vorgelesen und dann erläutert jemand das, was vorgelesen ist. Im Synagogengottesdienst wurde Gott auch gelobt Er wurde als Schöpfer, als Erhalter dieser Welt angebetet. Und damit wird auch proklamiert, nicht der Mensch, nicht wir, nicht mein Tun, sondern Gott trägt diese Welt. Diese Welt, sie ist sein Werk. Und deswegen darf der Mensch an einem Tag in der Woche zur Ruhe kommen. Der Sabbat, er ist eine Oase der Ruhe. Dafür hat Gott ihn bestimmt. Und an diesem Sabbat war Jesus nicht nur in die Synagoge gegangen, sondern er lehrte dort auch. Dieser Tag war auch bestimmt als ein Tag der Heiligung, in dem man sich ganz besonders auf Gott ausrichtet. Jesus, wir würden sagen, er predigte an diesem Tag. Er legte die Schriften aus. Und die Gemeinde versammelte sich und offenkundig war die Synagoge recht voll. Aber an diesem Sabbat, bei dem ja normalerweise alle Augen auf den gerichtet sind, der predigt, also in diesem Fall auf Jesus, stellt der Herr jemand anderen in den Mittelpunkt. Jesus Christus rief an diesem Tag aus der Menge einen Mann nach vorne. Er rief ihn und forderte ihn auf, stelle dich hier in die Mitte. Und alles war damit fokussiert auf diesen Mann. Und dieser Mann hatte eine verdorrte Hand. Seine rechte Hand, sie war verdorrt. Ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema verdorrte Hände. Was machen wir damit? Das Thema heute Morgen lautet verdorrte, kaputte Hände. Was machen wir damit? Und wir wollen achten auf drei Punkte. Erstens, die verdorrte Hand, sie ist ein Zeichen an der Wand. Zweitens, die ausgestreckte Hand, sie ist ein Zeichen der Hingabe, ein Zeichen des Vertrauens. Und drittens, die geheilte Hand, sie ist ein Zeichen des Glaubenssieges. Verdorrte Hände, was machen wir damit? Erster Punkt, die verdorrte Hand, ein Zeichen an der Wand. Meine Brüder und meine Schwestern, den Mann, den Jesus da in die Mitte stellte, er hatte eine verdorrte Hand. Was auch immer das genau heißt, es war auf jeden Fall eine Hand, mit der er nichts mehr machen konnte, und es war seine rechte. Und jeder konnte irgendwie dieses Handicap auch sehen, auch wahrnehmen. Nehmen wir einmal an, etwas Vergleichbares würde hier in unserem Gottesdienst geschehen. Wie würden wir reagieren? Na, vielleicht folgendermaßen. Schade. Schade wegen der Hand. Das ist richtig bedauerlich. Aber glücklicherweise ist der Mann ja sonst gesund. Er kann stehen. Er kann nach vorne kommen. Sonst ist er also ein funktionierender Mensch. Er kann sehen, er kann hören. Er kann sprechen, ja okay, da ist etwas mit der Hand. Auch sein Arm, der hängt so irgendwie schlaff herunter, aber es ist ja nur eine Hand und er hat ja noch eine andere. Kurzum, es ist traurig mit seiner Hand, aber liebe Leute, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Und damals hatten sich vermutlich die meisten, die mit ihm zu tun hatten, längst an diese körperliche Einschränkung gewöhnt. Wenn es was mit den Händen zu tun gab, vielleicht waren da auch mal in der Synagoge Umbauarbeiten oder Renovierungen, man kam nicht auf den Gedanken, nun ausgerechnet ihn um Hilfe zu bitten. Es war klar, mit der Handarbeit, das hatte er nicht so, aber okay, nicht jeder hat dieselben Fähigkeiten. Auf jeden Fall kein Grund, daraus eine große Sache zu machen. Auch wir würden vermutlich so reagieren, oder? So ähnlich. Wir gewöhnen uns schnell daran, dass es unter Menschen auch ganz bestimmte Mängel gibt. Und darauf nehmen wir Rücksicht. Das gehört sich so. Ja, mehr noch. Wir leben heute in einer westlichen Kultur und haben sogar die Tendenz, jedem immer wieder klarzumachen, dass körperliche Behinderungen oder Einschränkungen überwunden werden können. Wir müssen diese Leute, so heißt es heute, inkludieren. Inklusion, das ist angesagt. In anderen Kulturen mag das nicht so sein, dass man Behinderte einschließt, sondern man hält sie irgendwie draußen fern. Man zeigt sie auch nicht so gerne. Aber hier bei uns, wir sind modern, wir sind aufgeklärt. Da wird alles getan, dass jemand, der behindert ist, seinen Wert, seine Würde und natürlich auch seinen Stolz behält. In der Schule wird alles für diese Leute umgebaut. Die Arbeitsplätze werden angepasst, sodass selbstverständlich Zugänge für Rollstuhlfahrer vorhanden sind. Die sanitären Anlagen, selbstverständlich sind sie bei uns behindertengerecht. Im Sport werden die Paralympics propagiert, um auch auf diese Weise zu demonstrieren, was Menschen mit Behinderungen so alles hinbekommen. Und zwar auch mit Behinderungen, die wesentlich schwerwiegender sind als nur eine herabhängende, verdorrte Hand. Das gibt uns ja auch Mut, um weiterzugehen, oder? Gleichzeitig wissen wir alle, dass es natürlich besser ist, nicht behindert zu sein. Und wir sorgen dafür, Unfälle so gut wie möglich zu vermeiden. Wir sind vorausschauend, denken an gefährliche Eventualitäten. Gewiss, wir können nicht alle Gefahren prognostizieren, aber Vorsicht, das ist Ausdruck der Reife. So ähnlich denken wir, oder? So sind wir sozialisiert. So gehört sich das in unserer Kultur. Aber nun stellt Jesus diesen Mann in die Mitte der Synagoge und er stellt ihm eine merkwürdige Frage. Er stellt sie eigentlich nicht ihm, sondern in die Runde. Er fragt, sag mal, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Okay, das würden wir noch verstehen, aber er fügt dann hinzu, ist es erlaubt, Leben zu retten oder zu verderben? Ist das nicht irgendwie eine merkwürdige Frage? Ist diese Frage nicht irgendwie überzogen? Ja, die Sache mit der verdorrten Hand, die ist bedauerlich, hatten wir schon gesagt. Aber bitte, der Mann befindet sich doch nicht in Lebensgefahr. Ja, okay, schade wegen der kaputten Hand. Aber es gibt doch viele Menschen, die gerne mit der Situation dieses Menschen noch tauschen würden. Die ihn vielleicht sogar neidisch beäugen, denn er kann immerhin laufen. Er kann sehen, er kann hören. Wäre das nicht alles schlimmer, als dass eine Hand da schlaff am Körper herabhängt? Nicht, wenn irgendwo ein ernstes Unglück passiert, dann machen wir uns schnell den Unterschied klar zwischen denen, die sich in Lebensgefahr befinden und den anderen, die zwar auch Schrammen, Kratzer, Wunden abbekommen haben, aber damit können sie leben. Es ist kein Fall zur Einweisung auf die Intensivstation. Ja, die meisten Behinderungen bringen Schwierigkeiten bei der täglichen Lebensbewältigung mit sich. Nicht zuletzt, wenn eine Hand und dazu noch die rechte in Mitleidenschaft gezogen worden ist, alles zugegeben. Aber andererseits, ach, es gibt Schlimmeres. Stell dir einmal vor, dein ganzes Gesicht wäre entstellt worden. Und so sagen wir das auch. Es hätte schlimmer kommen können, als dass man mit einer Hand nicht mehr arbeiten kann. Lebensbedrohlich ist das allemal nicht. So denken wir. So sind wir sozialisiert. Aber offenkundig beleuchtet der Herr diese unbrauchbare, diese verdorrte Hand des Menschen anders. Aus einer anderen Blickrichtung, als dass wir das gewohnt sind. Er lässt uns fühlen, aber auch damals die Menschen, dieser behinderte Mensch, er befindet sich in Lebensgefahr. Warum eigentlich? Antwort: Die verdorrte Hand ist für ihn ein Zeichen dafür, wie unser ganzer Leib, wie unser ganzes irdisches Leben vom Tod, von der Verfallenheit, von der Kaputtheit angetastet ist. Jesus sieht gleichsam in dieser verdorrten Hand ein Vorzeichen für die totale Verdorrtheit eines Menschen, für die totale Verderbtheit eines Menschen. Jesus sieht in dieser unbrauchbar gewordenen Hand des Menschen die völlige Unbrauchbarkeit des Menschen. Nicht wahr, ein Apfel, der kleine faule Stellen hat, der kann sich nicht wieder selbst gesund machen. Und wir wissen es, wir brauchen nur länger zu warten und die Fäulnis greift um sich. Mit anderen Worten, was wir vielleicht nicht sehen, wenn wir diesen Menschen hier in der Mitte hätten stehen sehen, der Sohn Gottes schaut weiter als nur auf das, was jedem vor Augen steht. Der Herr stuft auch diese Situation dieses Menschen ein im Licht der Ganzheit und auch im Licht der Ewigkeit. Und da sieht er, diese Hand, sie ist ein Zeichen an der Wand. Sie ist ein Signal dafür, dass die totale Verfallenheit kommt, an deren Ende dann der Tod steht. Und weil dein Leib sich nicht selbst retten kann, ist es klar, dass dieser Mensch ohne Eingriff von außen sich keineswegs außerhalb der Lebensgefahr befindet. Mit anderen Worten, anhand dieses in die Mitte gestellten, anhand dieses gehandicapten Menschen lehrt uns Jesus, uns selbst so zu sehen, wie wir in Wahrheit sind, und zwar in unserer Ganzheit, in unserer Totalität. Unser Leben ist angetastet. Es beginnt zu verdorren. Es fängt an, sich zu verformen und früher oder später kaputt zu gehen. Das heißt, wenn du dein wachsendes körperliches Unvermögen wahrnimmst, ist das nicht die Ausnahme eines ansonsten heilen und gut funktionierenden Organismus, einer ansonsten gut im Leben stehenden, strotzenden Existenz, und so wird es ewig weitergehen. Man muss das nur eben mal ein bisschen reparieren und dann läuft's schon wieder. Dann ist wieder gut. Sondern es ist ein Zeichen an der Wand. Und wenn diese nicht brauchbare Hand ein solches Zeichen an der Wand ist, dann verhält es sich vielleicht bei geringeren, möglicherweise wesentlich unauffälligeren Behinderungen in unserem Leben ähnlich. Ich glaube, wir leben damit, mit unseren Unvollkommenheiten, wie wir es nennen. Was bleibt uns auch anderes übrig, oder? Aber diese Mankos, sie sind ein Signal, sagt Jesus. Sie sind in Wahrheit ein Zeichen an der Wand dafür, dass wir nicht endlos leben werden und dass wir unser Leben nicht selbst erhalten können, dass ein bisschen Reparaturen eines ansonsten ja doch heilen Lebens, nein, das stimmt nicht. Mit anderen Worten, mache dir über dein irdisches Leben keine Illusionen. Nicht gerade als junger Mensch steht man ja in dieser Gefahr. Tod ist noch lange hin. Und ach, dass die anderen immer klagen über Gebrechen. Salomo schreibt einmal, gerade an die jungen Leute: Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Man kann sich in den Tagen seiner Kraft also über das eigene Leben Illusionen machen. Und Jesus legt hier den Finger darauf und sagt: Verguck dich nicht auf das irdische Leben. Nicht wahr? Klar, wir gucken uns alle lieber Filme und Reklamen an, in denen attraktive, schöne, starke, begabte Menschen auftreten. Nö, Filme mit in Pflegeheimen oder Krankenhäusern, nö, ist nicht so unser Ding, oder? Aber an diesem Sabbat stellt der Herr ungefragt einen Behinderten in den Mittelpunkt. Und die Art und Weise, wie er das tut, verkündet uns: Schau dir diesen Menschen einmal genau an und nimm wahr, dass unser menschliches Leben am Rand des Todes liegt. Oder wie Luther es einmal formulierte: Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Oder wir können auch sagen, umzingelt. Wie gesagt, das nehmen wir nicht immer so wahr. Auf Fotos, die wir ins Facebook setzen, um sie dort dann sehr gerne liken zu lassen, da inszenieren wir uns gerne als glücklich, als vollkommen, als alles prima. Vielleicht passiert das wieder bald intensiver, wenn wir im Urlaub sind und schöne Urlaubsgrüße nach Hause senden an die Daheimgebliebenen. Aber Jesus weist uns heute darauf hin, das menschliche Leben, es ist angefressen. Die Verdorrung, sie hat angefangen. Und es gibt kein sich selbst wiederherstellendes, sich selbst verjüngendes Leben. Gerade heute, an diesem Sonntag, nach der grauenhaften Abstimmung im Deutschen Bundestag über die sogenannte Ehe für alle, da möchte man es am liebsten jedem Bundestagsabgeordneten, jedem Deutschen zurufen: Nein, dieses Leben ist kein Konfetti-Zirkus. Vielmehr ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht, danach kommt die Abrechnung. Mit anderen Worten, es ist Zeit, dass dieses unser Land, das rasend schnell dem Verderben entgegengeht, aufwacht. Die verdorrte Hand, ein Zeichen an der Wand. Das war unser erster Punkt. Und der zweite ist die ausgestreckte Hand als Zeichen der Hingabe oder des Glaubens, des Vertrauens. Unser Herr Jesus Christus, er belässt es an diesem Sabbatmorgen nicht bei dieser Frage. Wir haben jetzt vielleicht zunächst diese verdorrte Hand oder diesen schlaff herabhängenden Arm vor unserem geistigen Auge. Und vielleicht sagen wir jetzt auch: Ja, doch, Jesus hat da tiefer gesehen. Er sah mehr drin als nur etwas, was irgendwie eine Behinderung ist. Er hat den ganzen Menschen gesehen, der dem Tod entgegengeht. Aber der Sohn Gottes machte an diesem Morgen mehr. Er tat ein Wunder. Er heilte die Hand. Die verschrumpelte Hand, sie glänzte dann wieder. Die Finger, sie konnten sich bewegen. Und der bis dahin schlaff herabhängende Arm, er ließ sich wieder beugen und strecken, er war wieder funktionstüchtig. Hier sehen wir das qualitative Plus unseres himmlischen Königs. Gott gibt uns heute vorläufige Hilfen. In Krankenhäusern, in Form von Altenheimen, in Behindertentagesstätten und so weiter. Seien wir dafür dankbar. Und es ist gut, wenn auch hier von uns junge Menschen an solchen Orten arbeiten und ihren Dienst leisten. Aber wahrhaftige Lebenswiederherstellung, die gibt es allein in Jesus. Und zwar für unseren Leib und für unsere Seele. Und mit dem, was der Herr hier tut, ist nun tatsächlich keine Krankenschwester, kein Pfleger oder kein medizinischer Spezialist zu vergleichen. Aber warum macht Jesus das hier eigentlich? Will er dafür sorgen, dass dadurch, dass der Mann seine kaputte Hand geheilt bekommt, dass dann das Leben dieses Mannes gerettet wird? Ist sein Leben jetzt sicherer, weil er diese Behinderung nicht hat? Ja, vorläufig ja. Aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, um den es hier geht. Ja, dieser Mann hat jetzt eine kräftige, eine wieder gut durchblutete Hand. Das ist ein herrliches Gefühl. Das verbessert zweifellos, wir würden heute sagen, seine Lebensqualität. Aber viel wichtiger ist, dass er etwas anderes empfängt. Und was dieses andere ist, das wird uns daran deutlich, wie Jesus diesen Mann heilt. Jesus spricht hier nicht die Hand an. Er sagt nicht, du Hand, werde aktiv. Jesus hätte dies sagen können. Er sprach auch einmal zu einem Feigenbaum, verdorre. Und innerhalb eines Tages war der Baum vollständig verdorrt. Jesus sprach auch zu den Wellen und Winden und sie gehorchten ihm. Entsprechend hätte das Jesus auch mit der verdorrten Hand oder dem herunterbaumelnden Arm machen können. Aber das tat er nicht. Stattdessen wendet er sich wieder an den ganzen Menschen. Und er gibt ihm, diese Menschen, den Befehl, strecke deine Hand aus. Es ist so klar, dass wir von vornherein wissen, dass dieser Mensch gesund wird. Wir kennen die Geschichte. Aber damals wusste dieser Mann das nicht. Und aus dieser Perspektive, ihr Lieben, sagt Jesus etwas höchst Peinliches, oder? Nicht? Zuweilen begegnet man ja jemandem, dessen rechter Arm hier in einer Bandage ist oder in einer Schiene eingewickelt ist. Nun, dann geben wir ihm selbstverständlich anstandslos die linke Hand. Und wenn wir nicht sogleich daran denken, dann entschuldigen wir uns wegen unserer Unachtsamkeit. Und wenn man einen schlaff herunterhängenden rechten Arm sieht, es wäre doch geradezu ungehörig, zu dem Betreffenden zu sagen, gib mir jetzt mal deine rechte Hand, oder? Aber wozu Jesus hier auffordert, das scheint genau das zu sein. Gib mir deine rechte Hand, strecke sie mir aus. Der Herr verlangt hier etwas Unmögliches. Warum macht Jesus das? Mit dieser Aufforderung wendet sich Jesus nicht an die Hand des Mannes, sondern an dessen Seele. Er ruft die Seele des Mannes wach durch die Pforte seiner Ohren. Und tatsächlich, der Mann macht das. Er streckt seinen unfähigen Arm mit der verdorrten Hand aus und reicht ihn Jesus. Und ja, es geht. Durch das Wort Christi ist seine Seele, sein Herz für Christus gewonnen worden. Und indem er nun seine verdorrte Hand ausstreckt, ist er selbst, soll ich sagen, überwunden. Verstehen wir das? Hinter der verdorrten, unbrauchbaren Hand ist ein Mensch, ein Geschöpf Gottes. Hinter jeder Behinderung, hinter jeder Einschränkung ist ein vergänglicher, ein dem Tod ausgelieferter Mensch. Und für diesen Menschen insgesamt gibt es nur einen einzigen Weg zum Leben, und das ist, Christus zu vertrauen. Vor ihm zu kapitulieren. Sich Christus hinzuwerfen, sich Christus hinzugeben. Als Jesus diesem Mann sagte, er solle nach vorne kommen, er solle sich in die Mitte stellen, das war möglich, dazu war er in der Lage. Aber seine Hand ausstrecken, das konnte er nicht aus eigenem Vermögen. Und dass er dann seine Hand ausstreckte, das hatte das Wort Christi, das Wort Gottes in ihm bewirkt, indem seine Seele zum Leben kam. Dieser Mann mit der kaputten, verdorrten Hand, er gleicht in vielem uns. Ja, wir bekommen viel in unserem Leben hin. Und ganz besonders kriegen wir es hin, uns in die Mitte zu stellen, oder? Aber die angefaulten, die verdorrten Bereiche unseres Lebens, unsere Schwächen, unsere Unzulänglichkeiten, die kriegen wir nicht in Form. Und dann geht es nicht in erster Linie um unsere körperlichen und auch nicht um unsere psychischen Mängel und Fehler. Ja, darum geht es auch. Aber es geht auch um unsere geistlichen Hinfälligkeiten, Hilflosigkeiten und Bindungen. Ja, vielleicht kriegen wir es hin, zu unseren Nachbarn an der Straße nett zu sein, ihnen einen guten Tag zu wünschen, wenn man sie sieht. Aber wenn es darauf ankommt, sagen wir mal, Geld zu geben, da haben wir plötzlich eine verdorrte Hand. Denn wir sind in unserem Herzen so gierig. Der reiche Jüngling, er tat viel Gutes, aber er war fixiert auf sein Geld, und als Jesus sagte, strecke deine verdorrte Hand aus, gib alles weg, da ging er betrübt von dannen. Oder wir können reden und reden und reden. Aber wissen Sie, wenn es dann zum Singen hier im Gottesdienst geht oder zur Gebetsgemeinschaft, da haben wir auf einmal eine verdorrte Zunge. Wir singen nicht mit. Da war König Saul. Er hatte viele Kriege des Herrn geführt. Aber als der Herr ihm durch Samuel sagen ließ, verbanne alles, was den Amalekitern gehörte, da meinte Saul es besser zu wissen, und er ließ Tiere übrig. Natürlich um sie Gott zu opfern, klar. Wir sind ja fromm, aber es war Eigenwille. Und Samuel musste ihm dann sagen, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Oder da ist in unserem Leben noch immer eine Sucht, eine Bindung. Wir verstehen sie halbwegs gut verborgen zu halten. Wir sind ja gar nicht so doof darin. Aber sie ist doch da. Und dann ruft uns der Herr in die Mitte und fordert uns auf, nein, strecke mir heute einmal nicht irgendetwas entgegen, sondern reiche mir das in deinem Leben, was verdorrt ist. Wir laufen in der Gemeinde auch lieber um die Mankos und Schwächen und Gebrechen unserer Gemeindeglieder herum. Wir ziehen die Schultern hoch und sagen, naja, nobody is perfect, niemand ist vollkommen. Offensichtlich ist bei dem wohl nicht mehr drin. Lassen wir's. Wir gewöhnen uns dran. Aber Jesus spricht so nicht hier. Die verdorrten Flecken, auch in unserer Seele, sie sind die ersten Anzeichen für den Tod. auch für einen geistlichen Tod. Darum packt der Herr uns gerade bei unseren schwachen Punkten. Und er ruft uns zu. Genauso, wie wir es vorhin im Hebräerbrief gelesen haben. Ich lese das noch einmal. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Richte es auf, nicht irgendwas, sondern gerade deine erschlafften, deine verdorrten, deine lahmen Glieder. Wie schnell sind wir mit uns zufrieden, oder? Ich stehe ja nicht unter Gemeindezucht. Wir sind, wie es so schön heißt, gesund in Lehre und Leben. Dann haben wir auch die Meinung, ach, in der Heiligung können wir es etwas lockerer nehmen, oder? Aber anstatt deine geistlichen Handicaps zu verstecken oder sie als normal hinzustellen oder als Ausdruck der Originalität deines Charakters, nein, strecke deine Mankos, deine Fehler im Glauben Jesus entgegen. Und dann klingt es vielleicht wieder ganz neu, wie neue Musik, wenn du nachher beim Abendmahl hören darfst: Christus, er ist gestorben für dich, zu einer vollkommenen Vergebung, zu einer vollkommenen Versöhnung für alle, hör gut zu, für alle deine Sünden, gerade für deine schwachen Punkte, für deine Mankos, für deine Behinderungen. Dann reden wir nicht mehr so leichtfertig: ach, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Und schon während du das sagst, nicht, wirst du innerlich mit der Frage erfüllt: naja, hoffentlich sehen sie meine schwachen Punkte jetzt nicht. Strecke sie Christus entgegen. Der Heiland, der Herr, erkennt sie sowieso. Drittens, die geheilte Hand als Zeichen des Glaubenssieges. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass sich an diesem Sabbat damals in der Synagoge in Galiläa nicht alle Menschen direkt und unmittelbar Jesus Christus hingegeben haben? Mensch, wenn wir das erlebt hätten, oder? Warum ist das eigentlich nicht passiert? Die Antwort lautet: dort in der Synagoge waren viele anwesend, die gegenüber Jesus ein verhärtetes Herz hatten, die schon so hineingekommen waren in die Synagoge, mit bösen Gedanken, und die Christus, obwohl sie es nicht zeigten, abgrundtief hassten. Tatsächlich überwindet Jesus das Handicap des Menschen mit der verdorrten Hand. Aber er selbst ist umlagert von Menschen, die ihn beseitigen wollen. Ich hatte bereits zu Beginn der Predigt darauf hingewiesen, das Ereignis der Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand, es spielte sich ab, wie es hier heißt, an einem anderen, an einem weiteren Sabbat. Also nach der Begebenheit mit dem Ehrenausreißen und dem Zerreiben der Körner. Und nun ergreifen die Pharisäer die Gelegenheit, um Jesus erneut wegen der Schändung des Sabbats zu belangen. Wir würden heute sagen, zum ersten Mal haben sie eine Verwarnung ausgesprochen. Das war nach damaligem jüdischen Recht so geboten. Erst eine zweite Übertretung in einem gleichen Punkt führte dann dazu, dass man wirklich angeklagt werden konnte. Und genau das hatten die Pharisäer und die Schriftgelehrten im Sinn, als sie an diesem Morgen die Synagoge betraten. Es heißt hier, sie lauerten auf ihn, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Mit anderen Worten, Christus, er sollte jetzt auf die Anklagebank kommen. Aber der Sohn des Menschen, der Herr des Sabbats, er bestimmt auch diese Situation. Er bestimmt, dass auch an diesem Sabbat die Situation nicht beherrscht wird durch das Böse der Intriganten. Während Menschen voller Hass und böser Absichten an diesem Tag ihr eigenes Süppchen kochen wollen, sorgt er für Rettung. Der Schluss dieses Berichtes, er macht deutlich, dass sie gleich im Anschluss an die Heilung des Menschen mit der verdorrten Hand zusammenkamen und weitere Pläne schmiedeten, wie sie Jesus erledigen konnten. Das heißt, sie wurden mit Unverstand erfüllt. Sie kapierten gar nichts. Und sie besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Was machst du heute nach dem Gottesdienst? Bei diesen Leuten, in deren Mitte Jesus stand, da steht Hass um ihn herum. Aber Jesus steht mittendrin und dort will er auch stehen. Er kannte die Pläne der Gesetzesgelehrten. Er hätte sich auch verbergen können. Er hätte den Mann auch am nächsten Tag heilen können. Das wäre für ihn selbst sicher ungefährlicher gewesen. Aber Jesus weiß genau, was er tut, wenn er diese Heilung nun genau am Sabbat angesichts dieser hasserfüllten Menschen durchführt. Damit zieht Jesus gewissermaßen den Tod zu sich hin. Er wird dann geschehen. Es kommt zum Tod. Es wird noch eine Weile dauern, aber er wird sich diesem Leiden und dem Tod nicht entziehen. Und so steht der Herr hier, umgeben von Verkennung, Ablehnung, Gleichgültigkeit, Feindseligkeit, Hass der Menschen. Er steht dort zusammen mit diesem Mann, der diese verdorrte Hand hatte. Und dort bleibt er stehen. Jesus steht nämlich immer bei den Kaputten, den Angefaulten, denjenigen, die dem Verderben entgegengehen. Die Frage heute Morgen ist eher, willst du mit deiner Kaputtheit auch dort stehen? Und willst du ihm auch deine geistliche Unfähigkeit, deine Kaputtheit, dein Elend entgegenstrecken? Das Wort Gottes sagt dir heute Morgen, richte auf die schlaff gewordenen Hände. Strecke deine schlaff gewordenen Hände oder was sonst dein Manko ist, im Glauben aus, hin zu dem, der dein Heiland ist. Egal, wie bitter es ist. Es ist manchmal gut, dass da etwas Verdorrtes in unserem Leben ist. Etwas Kaputtes ist. Denn gerade dieses unser Elend bewirkt, dass wir es Christus entgegenstrecken können. Im Glauben. Und dieser Glaube, er beschämt nicht. Die Heilung dieses Mannes am Sabbat, es ist auch ein Zeichen, ein Vorzeichen auf die herrliche Zukunft, von der uns ganz besonders das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, berichtet. Ich lese mal aus dem letzten Kapitel, Offenbarung 22. Es heißt dort, Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens. Glänzend, wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte, zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes, dieses Baumes des Lebens, sie dienen zur Heilung der Völker. Und dann heißt es, und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und er wird dort, und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch die Heilung unseres Volkes, unseres deutschen Volkes. Die Krankheit ist unsagbar tief, ihr Lieben. Auch die Heilung aus deiner persönlichen, elenden, verdorrten Situation, an der du dich vielleicht inzwischen gewöhnt hast. Die Heilung meiner Schwächen, Unzulänglichkeiten. Für all das sei dem Lamm Dank und Ruhm in alle Ewigkeit gebracht. Dem Lamm, das gelitten hat und das nun zur Rechten des Vaters regiert und dort wartet, bis was auch immer die Menschen bestimmen und regeln. Er wartet dort, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Amen.